Ja, ich darf euch auch herzlich willkommen heißen
zu diesem Vortrag über das Buch Josua. Das Josua-Buch ist natürlich ein sehr umfangreiches Buch, 24 Kapitel, und dann ist es sehr schwer, so eine kurze Zusammenfassung zu geben. Ich möchte auch heute Nachmittag nicht nur über das Buch Josua reden, sondern Anmerkungen auch für unser Leben daraus ziehen, dass wir alle merken, ein altes Buch hat trotzdem eine Botschaft auch für uns heute noch. Sonst bräuchten wir die Bibel gar nicht zu lesen. Nur um ein altes Buch zu lesen, was schon sehr, sehr alt ist, bringt uns eigentlich nicht viel. Wir haben mit Israel nicht so viel gemeinsam, aber da geht es dann auch für mich persönlich in erster Linie darum, dass wir Anmerkungen für unser Leben daraus ziehen. Wirklich merken, Gott hat uns eine Botschaft damit zu sagen. Ich habe erstmal hier so eine Folie über Israel, damit wir wissen, worüber wir überhaupt reden. Ich muss mal gerade fragen, wer war schon mal in Israel gewesen von euch? Oh, hier. Und besser frage ich, wer nicht da gewesen ist, ja? Also ich bin da nicht da gewesen. Ich brauche immer diese Folie.
Ich kann ja mal runterlassen.
Aber Bernd macht sogar noch eine große Karte jetzt. So, bei einem Buch fragt man sich natürlich zunächst, wer ist denn der Verfasser dieses Buches? Und wir schlagen dazu doch mal die Bibel auf und lesen aus Josua 1. Vers 1. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, und sagte. Wir finden also hier gar keinen Verfasser genannt. Die Bibel nennt keinen Verfasser. Nach der jüdischen Tradition, dem Talmud, war Josua selbst Verfasser. Ich komme gleich nochmal dazu. Auch Argumente dafür zu nennen, warum Josua das gewesen sein muss oder zumindest sehr stark kann. Ein Teil aus diesem Buch Josua hat er auf keinen Fall verfasst, und das ist das Ende. Da schlagen wir auch mal auf. Wir müssen hin und her manchmal heute Nachmittag doch blättern in diesem Buch. In Josua 24 ab Vers 29, da wird der Tod dieses Mannes Josua eben geschildert, und den konnte er noch nicht selbst schildern, ist auch verständlich. Und auch das, was danach passierte. Also Josua 24, Vers 29 bis Vers 33, da war Josua eben nicht der Verfasser dieses Teils, dieses Bibelbuches. Und auch da kann man davon ausgehen, dass Eliasa, der hier auch genannt ist, in Vers 33 und dann sogar noch sein Sohn Pinhas die restlichen Verse zu diesem Buch geschrieben haben. Gründe für die Verfasserschaft Josuas möchte ich ja gerne nennen. Das erste ist, wer das Buch gelesen hat, und ich gehe mal davon aus, wir haben das alle schon einmal gelesen, dieses Buch ist sehr lebendig erzählt. So, als ob ein Augenzeuge davon berichtet. Also jemand, der dabei gewesen ist und das alles miterlebt hat. Und das ist das Erste, was man sicherlich aus diesem Buch nehmen kann. Das Zweite ist, Josua in Kapitel 5, Vers 1 und Vers 16, da wird von wir und von uns gesprochen. Josua 5, Vers 1, zweiter Teil, dass der Herr die Wasser des Jordan vor den Kindern Israel ausgetrocknet hatte, bis wir hinübergezogen waren. So ist die Elberfelder Übersetzung. Und dann noch der zweite Punkt in Vers 6. Am Ende, dass der Herr ihren Vätern geschworen hatte, uns zu geben. Also wir und uns deuten darauf hin, dass jemand, der das ja miterlebt hat, der Verfasser dieses Bibelbuches ist. Dann in Josua 24, Vers 26, wird von einem ergänzenden Buch geschrieben. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Also er hat ein eine Ergänzung zu dem Gesetzbuch geschrieben, deutet auch darauf hin, dass Josua dieser Verfasser dieses Buches war. Und als letztes noch ein Argument, dass es zumindest jemand gewesen sein muss, der das alles noch erlebt hat. In Josua 6, Vers 25 sagt die Bibel: So ließ Rahab die Hure und so ließ Josua Rahab die Hure und das Haus ihres Vaters und alle ihre Angehörigen am Leben. Und sie hat in der Mitte Israels gewohnt bis auf diesen Tag, also als das Buch geschrieben wurde. Das sind schon mal Gründe für die Verfasserschaft Josuas. Und jetzt möchte ich zu Anfang so ein bisschen über Josua mit euch nachdenken. Josua ist eine sehr faszinierende Person. Wir haben vieles aus seinem Leben in der Bibel. Ich habe das so ein bisschen zusammengetragen, damit wir diesen Mann lieben lernen. Es gibt ja so manche Personen in der Bibel, von denen wir viel gelernt haben und manche kommen ganz wenig vor. Aber Josua hat ein sehr breites Spektrum in der Bibel. Und es fängt schon sehr früh an, denn er hat einen anderen Namen gehabt. Der Josua, der hieß zunächst Hosea. War uns das bekannt? Wir merken, wir wollen das ein bisschen so aus der Bibel lesen. Ich möchte einfach die Bibelstellen dazu immer lesen, damit wir merken, dass ich nicht so einfach was aufgeschrieben habe, was so ich mir überlegt habe, sondern dass es tatsächlich Bibelstellen dafür gibt. In 4. Mose 13, Vers 8, da werden die Kundschafter erwähnt, die da ausgesandt wurden, das Land zu erkunden. Und in Vers 8 für den Stamm Ephraim, Hosea, der Sohn Nuns. Wenn man das vergleicht mit Vers 16 dann, 4. Mose 13, Vers 16, und Mose nannte Hosea den Sohn Nuns Josua. Also er hieß zunächst Hosea. Hosea heißt Rettung und dann bekommt er von Mose den Namen Josua. Und diese Namensänderung finde ich schon genial. Erst hieß es nur Rettung und jetzt wird aber der Retter genannt. Josua ist die hebräische Form des griechischen Namens Jesus. Der Herr ist Rettung. Mein Herz schlägt höher bei dem Wort Jesus, ja? Wenn man das immer in Verbindung bringt mit dem Herrn Jesus Christus, dem Retter der Welt, dann schlägt unser Herz höher. Wenn man so daran denkt, Josua ist schon ein Bild von diesem Retter, der für diese Zeit damals noch kommen sollte und für uns heute schon gekommen ist. Josuas Leben kann man unter verschiedenen Rubriken fassen. Das erste ist Josua als Sklave. Josua war Ephraimiter, ich hatte das eben schon mal gelesen, aber es gibt im ersten Buch Chronik noch einen deutlicheren Hinweis, dass er aus diesem Stamm Ephraim kommt. Josua war der älteste Sohn Nuns, das ist ganz wichtig, denn wir kommen jetzt zu einer Tatsache, die das Leben Josuas sicherlich auch geprägt hat. Josua lebte während der Sklaverei in Ägypten. Er war also in Ägypten geboren, in der Sklaverei. Und war ältester Sohn dieses Mannes Nun. An was denken wir dann? Sklaverei Ägypten und ältester Sohn, was für Bedeutung hat das? Der Josua wäre ohne das Blut des Passahlammes in Ägypten umgekommen. Gott hat doch gesagt, er wolle alle Erstgeburt in Ägypten schlagen. Und er wäre Josua umgekommen. Ich glaube, dass das Leben Josuas sehr stark geprägt hat. Er hat natürlich vorher auch die Wunder Gottes erlebt. Aber dann das große Wunder, dass Josua wusste, eigentlich hatte ich den Tod verdient. Wenn der Engel vorbeigegangen wäre und mein Vater hätte nicht das Blut des Passahlammes draußen an den Türpfosten und den Stürz gestrichen, wäre ich umgekommen. Josua war sich bewusst, ich bin gerettet durch das Blut des Lammes. Hinter diesem Blut habe ich Schutz gefunden. So hat Josua das erlebt damals. Wir müssen uns manchmal so hineinversetzen in das Leben dieser Glaubensmänner. In biblische Geschichten mal hineindenken. Das sind ja keine trockenen Geschichten einfach. Da lebt ein Mann in einer Familie, ein ältester Sohn, und weiß, ich muss sterben. Keine Chance für mich, gerettet zu werden. Doch eine Chance, wenn der Vater das Blut dahin streicht. Und der Vater hat es getan, Josua wird verschont. Josua hat dann auch erlebt, dass Gott im Roten Meer gewirkt hat. Er war dabei. Er war dabei, als Gott die Wasser teilte und das Volk hindurchzog. Und er war auch dabei, als die Wasser zurückkamen und alle Ägypter vernichtet wurden. Hat Josua alles erlebt. Wenn man in jungen Jahren, ich weiß nicht, wie alt er war, das erlebt, das prägt doch das Leben. Josua hat Prägungen bekommen für sein ganzes Leben. Damals in Ägypten und auch nachfolgend, was Gott da gehandelt hat, wie Gott gewirkt hat. Josua war dann der Soldat. Erst der Sklave, ja, in Ägypten. Er wird jetzt frei und wird der Soldat. Und dazu schlagen wir 2. Mose 17 auf. Zweite Mose 17, da kommt der erste Kampf, den das Volk außerhalb Ägyptens jetzt kämpfen muss gegen Amalek. Mose steigt auf den Berg, um dort zu beten für das Volk Israel. Und Josua wird von Mose in den Kampf geschickt. Als General, als Heerführer. Die Bibel sagt in 2. Mose 17, Vers 9, Josua sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Und Josua tat, wie Mose ihm gesagt hat, um gegen Amalek zu kämpfen. Vers 13, Josua streckte Amalek und sein Volk nieder mit der Schärfe des Schwertes. Man kann sicherlich auch daraus entnehmen, dass Josua kein junger Mann mehr war, sonst wäre er nicht der General gewesen. Ich weiß nicht, wie alt er war, aber 20 ist zu wenig. Er muss älter gewesen sein, als er diese Aufgabe dort übernommen hatte. Dann in 2. Mose 17, wir bleiben dabei, in Vers 14 spricht jetzt Gott zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich das Gedächtnis Amaleks ganz und gar unter dem Himmel austilgen werde. Gott lässt also dem Mose schon indirekt sagen, für den Josua habe ich noch was viel anderes vor, nicht nur Heerführer. Ich habe eine andere Aufgabe für ihn, nämlich dein Nachfolger zu werden. Das ist bisher jetzt nur Gottes Reden gegenüber Mose. Dann als nächstes wird Josua als Diener beschrieben. Ein Mann, der dient. Also erst war er Sklave, dann war er Soldat und jetzt könnte man doch meinen, es geht immer aufwärts. Die Karriere leider nach oben und auf einmal wird er der Diener. In Gottes Schule braucht man alles, ja? Und eine ganz wichtige Lektion in Gottes Schule, um Aufgaben zu übernehmen im Volk Gottes auch heute, ist, dass man gelernt hat zu dienen. Das müssen wir alle lernen. Wir wollen gerne herrschen, ja? Wir wollen gerne die Obersten sein, die Chefs. Nein, der Jesus sagt, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wir müssen dienen lernen. Da haben wir doch ein optimales Vorbild vor uns. Der Jesus kam auf diese Erde, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Seht ihr, gerade wir als Christen müssen lernen zu dienen. Das ist in der Schule Gottes Hauptfach, Dienst zu lernen. Und Josua wird jetzt der Diener. In 2. Mose 24, Vers 13, sagt die Bibel:
Und Mose machte sich auf mit Josua, seinem Diener. Der Josua wird also jetzt der Diener des Führers. Aber ich möchte bei dem Wort Diener mal bleiben. Das ist mir wichtig, dass er Dienst gelernt hat. Und er hat Dienst gelernt bei dem Führer. Also er hat schon mitbekommen, wie das alles vonstatten geht. Der Mose hat ihn mit auf den Berg Gottes genommen. Dort, wo Mose die Tafeln bekommen hat, wo Gott ihm die Gebote gegeben hat, diese Mose. Josua hat mitbekommen, dass Gott ein Anrecht an sein Volk hat. Josua hat mitbekommen, was Gottes Gedanken waren, wie sein Volk hier auf dieser Erde leben sollte. Das hat Josua alles mitbekommen, als er mit Mose dort oben war. Als Gott mit Mose geredet hat und Mose mit Gott geredet hat. Da war Josua dabei. Der Josua war auch dabei, als Mose dann vom Berg herunterkam und das Volk unten das goldene Kalb gebildet hat. Und Mose das Volk dann bestrafen muss. Da hat Josua auch gelernt, dass das Übertreten der Gebote Gottes Strafe nach sich zieht. Wir merken, das gehört in die Schule. Das gehört zu seinem Unterricht. Josua hat die Heiligkeit Gottes gelernt. Josua hat gelernt, was es bedeutet, wenn man Gebote Gottes übertritt. Das ist Schule Gottes gewesen für Josua, um dann nachher seiner Aufgabe nachzukommen. Und als letztes zu diesem Thema, Josua wich nicht aus dem Zelt der Zusammenkunft in 2. Mose 33. 2. Mose 33, dann hat Mose so ein Zelt außerhalb des Lagers aufgestellt, wurde Mose 33, Vers 7, und Mose nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager, und nannte es Zelt der Zusammenkunft. Vers 11 am lese ich, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Sein Diener aber Josua, der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Er hat es alles mitbekommen. Josua hat diese Gemeinschaft auch zunächst mit Mose natürlich genossen, aber auch mit Gott. Diese Gemeinschaft hat er erlebt. Prägend für sein Leben. Josua, der Diener. Und dann kommt ein nächster Abschnitt im Leben dieses Mannes, Josua, der Kundschafter. Da hatte ich eben schon gelesen aus 4. Mose 13, dass er einer der 12 Kundschafter war. Wir wissen, dass das Volk Israel 12 Kundschafter von jedem Stamm eine Person in das Land Kanaan geschickt hat. Sie sollten das Land auskundschaften und dann zurückbringen und Botschaft bringen. Gott hatte schon dem Israel dieses Land versprochen. Und jetzt kommen die Kundschafter zurück und 10 sagen, geht ja nicht da hoch. Das ist viel zu schwer. Da gibt es Riesen. Ihr werdet eine Niederlage erleiden. Macht es ja nicht. Aber 2 waren anders. 2 nicht. 2 haben dem Volk Mut zugesprochen. Und das war Josua und Kaleb, über den denken wir nachher auch nochmal nach. 2 haben sich gegen die anderen gestellt. Das wurde so schlimm in Israel, dass die Leute aus Israel die beiden steinigen wollten. Wir merken also, auch Josua hat das erlebt, dass sich alle gegen ihn gestellt haben. Da waren, ich möchte sagen, 2 plus Mose und vielleicht noch einige wenige, die gegen den Rest waren. Josua war ein standhafter Mann, der zu seiner Meinung, der zu seinem Gott hielt und seine Meinung nicht hinter dem Berg hielt. Er stand für seinen Gott ein. Das war Josua. Wir merken, das Leben ging so durch. Er hat das vorher gelernt. Es lohnt sich, mit Gott zu leben. Das hat Josua gelernt. Ich hatte es schon genannt, Josua und Kaleb ermutigten das Volk, um in das Land einzuziehen. Aber das Volk Israel hört nicht auf die beiden. Und als Strafe sagt Gott, niemand von den wehrfähigen Männern kommt in das Land Kanaan. Alle Männer von 20 Jahren und darüber mussten in der Wüste sterben. außer zwei. Josua und Kaleb. Josua hat das erlebt. Man kann ja mal so hochrechnen. Ich habe das mal gelesen. Ich glaube, man kommt auf durchschnittlich 44 Tote pro Tag, die da beerdigt wurden in der Wüste. Im Durchschnitt jetzt, ja. Josua hat das miterlebt. Alle meine Kollegen, die ich von früher kenne, alle sterben hier in der Wüste weg, weil sie nicht auf Gott vertrauten. Das prägt auch sein Leben, auf Gott zu vertrauen. Sie waren die einzigen Männer, Josua und Kaleb, die nicht in der Wüste umkamen. Und dann Josua, der Nachfolger dieses Mose. Gott bestimmte ihn zu Moses Nachfolger. Wir lesen jetzt in 4. Mose. Jetzt kommen wir bald an das Buch Josua auch dran. Mir ging es darum, wirklich deutlich zu machen, was das für ein Mann ist, der dieses Buch geschrieben hat und von dem wir doch so lernen können. In 4. Mose 27, Vers 18 sagt Gott zu Mose: Nimm dir Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Und stelle ihn vor Eleazar, den Priester, und vor die ganze Gemeinde, und gib ihm Befehl vor ihren Augen. Und so geht das dann weiter. Da wird jetzt Josua offizieller Nachfolger dieses Mose. Und wir haben das eben schon gehabt, der Mose gibt das auch dann bekannt. Das Volk wusste also Bescheid, das ist jetzt der Nachfolger, der uns in das Land bringen wird. Und wir können uns vorstellen, wenn man so eine riesige Aufgabe vor sich sieht, dass einem doch das Herz in die Schuhe erstmal rutscht. Das war doch ein Millionenvolk. Und Josua hat doch erlebt, wie dieses Volk in der Wüste sich immer gegen Gott gestellt hat. Das war ihm doch bekannt. So jemand, der muss zuerst mal Mut zugesprochen werden. Josua, mach es. Nimm deine Aufgabe an und übe sie aus. Und genau das macht Mose jetzt hier, auf Gott zu vertrauen und sich nicht zu fürchten. In 5. Mose 31, Vers 7, da ist der alte Mose jetzt, der seinem Nachfolger diesen Mut zuspricht. Und der Josua wusste, dass der Mose, das ist doch ein Mann, der das selbst erlebt. Wisst ihr, das nützt ja niemanden anderen zu ermutigen, wenn ich selbst nicht auf Gott vertraut habe, oder? Der andere, der kennt mich. Nehmen wir mal an, ich hätte einen jüngeren Freund, der mich gut kennt. Und wenn ich ihm dann irgendwelchen Mut zusprechen will, hier es lohnt sich auf Gott zu vertrauen, und er kann sagen, Thomas, machst du das selbst nicht, dann nützt das überhaupt nichts. Aber der Josua wusste, Mose war ein Mann, der auf Gott vertraut hatte. Und deswegen kam diese mutmachende Botschaft auch sicherlich gut bei Josua an. 5. Mose 31, Vers 7. Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel: Sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben. Und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Und der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Tolle, mutmachende Botschaft. Wir kommen gleich noch einmal in Josua 1 nochmal auf so eine ähnliche mutmachende Botschaft. Ich möchte einfach mal so an uns heute appellieren. Da gibt es auch vielleicht jüngere Freunde, die eine mutmachende Botschaft brauchen. Gut, wenn sie ältere Geschwister haben, die ihnen Mut zusprechen, gerade in unserer Zeit. Oder auch wenn man sich gegenseitig Mut zuspricht. Es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen. Ich habe es selbst erlebt. Das ist die Botschaft Mose. Josua, der Nachfolger. Und dann wird er offiziell dessen Nachfolger, als der Mose eben stirbt. Als Gott ihn beerdigt. Jetzt ist er dort. Als Nachfolger. Wir kommen jetzt zum Buch Josua. Entstehungszeit des Buches, nur wenn Josua der Schreiber war, beschreibt es den Einzug in das Land Kanaan in Josua 1. Ich habe mich mal in eine Zeitrechnung einfach gehalten, die ich gelesen habe. 1406 vor Christus bis zum Tod Josuas im Alter von 110 Jahren. Wir hatten das ganz am Anfang schon mal, dass dieser Vers sicherlich dann von dem Eliasa geschrieben wurde. So einen großen Zeitraum umfasst dieses Buch, mal mindestens 30 Jahre, vielleicht auch ein bisschen mehr. Thema und Zweck dieses Buches. Zunächst schildert es den Eintritt in das Land durch den Jordan, dann die Eroberung Kanaans nach diversen Kämpfen, die Aufteilung des Landes auf die 12 Stämme. Wir denken aber alles nachher noch nach, nur Überblick jetzt, ja? Und alles erfolgt unter der Leitung Josuas. Josua ist für alles verantwortlich. Für alle Punkte, dass sie in das Land kommen, dass das Land erobert wird und dass jeder Stamm seinen Anteil bekommt. Das Lebenswerk dieses Mannes Josua. Jetzt wollte ich zunächst eine typologische Belehrung daraus machen. Zunächst, wer ist dieser Josua? Ein Bild für uns heute. Der Name sagt es schon. Josua ist ein Bild des Herrn Jesus, der uns durch den Heiligen Geist die Kraft gibt, die Segnungen, die wir als himmlische Bürger heute haben, zu genießen. Wir denken gleich einmal darüber nach, was das bedeutet. Warum es hier um himmlische Segnungen geht, die das Buch Josua uns deutlich macht. Aber davon ist der Josua ein Bild eben von dem Herrn Jesus, der uns das durch den Heiligen Geist deutlich machen will und genießen lassen möchte. Wir haben heute als Christen keine irdischen Segnungen verheißen. Wir haben sie schon. Dass wir Freiheit im Land haben, ist eine irdische Segnung. Ja? Dass ich jeden Tag was zu essen habe, ist eine irdische Segnung. Die haben wir nicht verheißen bekommen immer, aber Gott schenkt sie uns. Aber besonders als Christen haben wir geistliche, himmlische Segnungen. Die sind uns geworden. Dann nächste typologische Belehrung, der Jordan. Nur so als Einstieg jetzt, wir denken über die Einzelpunkte nochmal genauer nach. Jordan ist ein Sinnbild des Todes und der Auferstehung des Herrn Jesus. Das irdische Volk Israel, ein Bild der Christen heute, das ist ja ganz einfach zu verstehen. Kanaan ist ein Bild von den himmlischen geistlichen Segnungen. Im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3 werden einige aufgeführt, ab Vers 3. Und ich lese dazu einfach mal aus dem Epheserbrief Kapitel 1, damit wir tatsächlich merken, dass es heute um geistliche Segnungen geht, um himmlische Segnungen, nicht um irdische Segnungen, wie sie damals Israel bekommen hat. Paulus schreibt an diese Gemeinde dort in Ephesus: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Und dann werden hier einige aufgeführt. Einige, nicht alle. Wir sind zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Wir sind begnadigt. Wir haben die Erlösung. Wir haben den Heiligen Geist. Uns ist die Schuld vergeben. Da gibt es sehr viele geistliche Segnungen, die wir als Christen heute schon haben. Und davon ist Kanaan ein Bild. Das nächste ist die Kriege im Land. Die Kriege im Land sind ein Bild des Kampfes der Christen gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, gerade in diesen Örtern. Davon spricht auch der Epheserbrief. Epheser 6, Vers 12 sagt uns: Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Seht ihr, das ist für uns heute noch eine ganz wichtige Sache. Wir kämpfen nicht gegen Leute. Wir kämpfen gegen geistliche Mächte. Das ist unser Kampf heute. Das ist vielleicht für uns heute schon mal wichtig, darüber nachzudenken, nochmal neu. Dass wir nicht gegen Personen kämpfen und auch nicht in solche Kriege dann einstimmen, jawohl, jetzt geht's wieder in den Krieg. Da war ja auch, gerade wir Deutsche sind da ja auch ein bisschen belastet wahrscheinlich. Die Kriege im Land, also ein Bild des Kampfes der Christen gegen diese geistlichen Mächte der Bosheit, wo waren die? Wieder in den himmlischen Örtern. Und so merken wir, dass das Buch Josua für uns heute ein Gegenüber hat in dem Epheserbrief. Deswegen auch gerade diese Anfangsverse, Epheser 1, Vers 3, Epheser 6, Vers 12, zeigen uns das sowas von deutlich. Es geht also in dem Buch Josua für uns heute im Neuen Testament um den Brief an die Epheser. Jetzt wollen wir der Frage uns nach noch widmen, warum entspricht Kanaan nicht dem Himmel? Ich hatte gesagt, Kanaan ist ein Bild von den geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern und nicht vom Himmel selbst. Warum ist Kanaan nicht ein Bild vom Himmel selbst? Die Frage müssen wir uns ja stellen. Ich habe vier Argumente. Das erste ist, im Himmel kämpfen wir nicht mehr. Im Himmel gibt es keinen Kampf mehr. Wenn wir einmal bei dem Herrn Jesus im Himmel sind, kämpfen wir nie mehr. Dann ruhen wir aus, sagt die Bibel. Aber hier im Buch Josua wird gekämpft. Und die gewaltige Kämpfe dort noch. Und Epheser 6 sagt uns auch, dass wir kämpfen müssen. Also hier auf dieser Erde ist unser Leben durch Kampf gekennzeichnet. Neben Dienst und allem anderen, aber auch durch Kampf. Und im Himmel tun wir das nicht mehr. Das zweite ist, die Israeliten, die wurden doch aus Kanaan wieder vertrieben. Ja, irgendwann gab ja diese zwei großen Vertreibungen in die babylonische Gefangenschaft und die assyrische Gefangenschaft. Ja, da wurden sie aus Kanaan herausgetrieben. Aber wir werden doch nie mehr aus dem Himmel weggehen. Wenn wir einmal im Haus des Vaters angekommen sind, dann werden wir immer für alle Ewigkeit dort bleiben und nie mehr von dort weg müssen. Wir werden nie mehr getrennt von dem Herrn Jesus sein. Merke mir das. Deswegen ist Kanaan nicht der Himmel mit gemeint. Drittes Argument. Im Himmel werden wir auch nicht mehr sündigen. Israel hat noch manche Sünde begangen. Wir werden an eine heute noch ganz speziell kommen. Aber wir im Himmel nicht mehr. Im Himmel gibt es keine Sünde mehr. Da ist doch Gott. Und Gott sagt, wo ich bin, da gibt es keine Sünde mehr. Und das vierte Argument ist, Israel sagt einmal, wir wollen dem Herrn dienen. Da wurden sie vor eine Wahl gestellt. Wir denken auch ganz zum Ende noch einmal darüber nach. Der Josua sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das war doch eine Entscheidung. Man kann sich also dafür entscheiden oder dagegen entscheiden. Aber im Himmel gibt es gar nicht mehr die Möglichkeit einer Wahl, ja? Da dienen wir dem Herrn Jesus. Da kann keiner sagen, ich will aber nicht mehr. Das gibt es gar nicht. Will auch keiner mehr diese Aussage treffen, ich will mein Leben leben. Passt gar nicht zum Himmel. Also wir merken vier Argumente, für mich schon überzeugend, warum Kanaan nicht der Himmel ist, sondern diese himmlischen Segnungen damit gemeint sind. Jetzt gehen wir wieder in das Buch Josua zurück. Und zunächst möchte ich über Besonderheiten in diesem Buch noch reden. Die erste Besonderheit ist, da werden Menschen vernichtet. Die Bewohner, die dort in diesem Land zu Hause waren, die Kanaaniter, die wurden vernichtet. Und wir fragen uns natürlich, was ist denn das für ein Gott, der sowas macht? Die Fragen kommen doch schon mal, oder? Warum müssen diese ganzen Bewohner da ausgetilgt werden? Ist ja eigentlich schrecklich. Ich habe vor kurzem gelesen, dann hat man in einer Fußgängerzone Bibeltext aus dem Alten Testament Leuten vorgehalten, wo gerade solche schrecklichen Dinge da genannt wurden. Da gibt es ja schon erschreckende Sachen. Wenn da einer das Schwert in den Bauch stößt, dass hinten die Scheide bis zum Anschlag da reingestoßen wird, das ist ja schon für uns heute makaber, oder? Und solche Bibelstellen hat man eben so Leuten vorgelegt und da haben die gesagt, das ist nicht die Bibel, das ist der Koran, ja. Und bis sie dann merkten, das ist auch Bibelwort. Und da fragt man sich natürlich, was ist da mit diesem Bibelwort? Die Vernichtung der Kanaaniter. Das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass das Land völlig verunreinigt war. Dass es also Strafgericht Gottes ist. Und die Bibelstellen wollen wir doch mal lesen, damit wir deutlich werden, dieser Gott der Liebe, den wir kennen, er ist auch ein heiliger Gott, der Sünde bestrafen muss und der auch Sünde bestraft. In 1. Mose 15, Vers 16 sagt die Bibel, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter, das sind die Leute dort im Kanaan, ist bis hierher noch nicht voll. Das war zur Zeit Abrahams. Es war ein total sittenloses Volk, ein grausames Volk. Prostitution war an der Tagesordnung. Eigene Kinder wurden durch das Feuer gelassen. Also man opferte eigene Kinder den fremden Götzen dort im Land. Es war ein schrecklicher Götzendienst in diesem Land Kanaan. Und Gott hat das alles gesehen und sagt hier in 1. Mose 15, noch ist es nicht voll. Und dann lesen wir jetzt in 3. Mose 18, Vers 24, ich lese nicht den ganzen Abschnitt jetzt, verunreinigt euch nicht durch dies alles, denn durch dies alles haben die Nationen sich verunreinigt, die ich vor euch vertreibe. Und das Land wurde verunreinigt, und ich suchte seine Ungerechtigkeit an ihm heim, und das Land spie seine Bewohner aus. Vers 29 wird von den Gräueln gesprochen, auch Vers 27, die Amoriter, die Kanaaniter damals getan hatten. Gott hat also lange geschaut und hat gesehen, so eine Sittenlosigkeit wie in diesem Volk, ich kann es nicht mehr mit angucken. Und dann lässt er sie erst vertilgen. Dieses Volk der Kanaaniter ist trotz Warnung und Belehrung nicht umgekehrt. Dort in Kanaan, da lebte ein Mann namens Melchisedek. 1. Mose, kann man das nachlesen? Ein Mann, der Gott kannte, der mit Gott lebte, der sogar im Neuen Testament und im Hebräerbrief erwähnt wird. Dort in diesem Land, da wohnte auch ein Abraham. Die Menschen haben den Abraham gesehen, wussten, das ist ein Mann, der mit Gott lebt. Also die waren nicht ohne Zeugnis Gottes, die Kanaaniter damals. Die wussten, was Gott wollte. Die kannten die Anforderungen Gottes an ihr Leben und trotzdem haben sie diesen grausamen, sittenlosen Götzendienst betrieben. Diese Leute damals haben auch mitbekommen, dass Sodom und Gomorra vernichtet wurde. Das waren auch Städte dort in Kanaan. Also wir merken, Gott hat Strafgericht geschickt, aber er hat sie vorher gewarnt und sie wurden auch belehrt. Und dann haben sie Nein gesagt. Das vergessen wir manchmal, wenn wir darüber nachdenken, ja? Mir ist das wichtig, damit wir kein falsches Gottesbild bekommen. Gott schaut lange zu und irgendwann sagt er, jetzt ist genug. Jetzt ist genug. Und dann bringt er ein Strafgericht. Und der vierte Punkt ist, dass Gott sie in 3. Mose 20, kann man das nachlesen, ursprünglich vertreiben wollte. Da steht noch nichts von Umbringen, von Töten. 3. Mose 20, Vers 23. Und ihr sollt nicht wandeln in den Satzungen der Nationen, die ich vor euch vertreibe. Denn alle diese Dinge haben sie getan. Also ursprünglich war Gottes Absicht, sie einfach aus dem Land hinauszutreiben. Aber diese Leute haben dann Krieg mit Israel gemacht, sind nicht einfach gegangen, sie haben sich gewehrt und dann sagt Gott, ja, da müssen sie eben umkommen. Wir merken, das ist alles für die Vernichtung der Kanaaniter zusammenhängend. Mir war das wichtig, weil wir manchmal so ein falsches Gottesbild auch bekommen. Da wird uns deutlich gemacht, das ist ja ein Gott der Rache oder der blutrünstig ist, ja? Gott ist natürlich jemand, der Sünde nicht als harmlos hinstellt. Auch in der Zukunft, wie das, die Hölle ist doch ein schreckliches Gericht, oder? Das macht Gott auch. Der Jesus sagt einmal, fürchtet euch nicht vor dem, die den Leib angreifen, aber fürchtet euch vor dem, der die Seele in die Hölle werfen kann. Das ist Gott, der Jesus, der Richter nachher. Aber Gott macht das. Er spricht auch das endgültige Urteil dann. Eine Besonderheit. Die zweite Besonderheit ist, da gibt es einen Tag in Josua 10, da blieb die Sonne und der Mond ungefähr einen Tag lang stehen, einmalig im Weltgeschehen. Es gab noch einen anderen Tag, da ist so ein bisschen zurückgedreht worden, ja. Aber hier, wo die Sonne stehen blieb, einmalig in Josua 10. Wir werden auch daran noch einmal kommen, mit Josua 10 uns aufschlagen. Und dann gibt es in diesem Buch noch einen Ort namens Gilgal. An diesen Ort ist Israel oft gezogen. Nach einer längeren Schlacht dorthin zurück und wieder von dort losgezogen, um die nächste Schlacht zu gewinnen. Den nächsten Krieg zu gewinnen. Auch über diesen Ort wollen wir noch nachdenken, weil er hat eine Besonderheit hier in diesem Buch Josua. Dann machen wir eine ganz kurze Einteilung, die deckt sich etwa mit einer der ersten Folien, was da überhaupt geschrieben wurde. Kapitel 1 bis 5 wird das Betreten des Landes beschrieben. Kapitel 6 bis 12 die Eroberung des Landes. Kapitel 13 bis 21 Aufteilung und Inbesitznahme des Landes. Und dann zum Schluss das letzte Wirken Josuas, die letzten drei Kapitel. Das war so eine ganz grobe Einteilung, hilft uns vielleicht beim Verständnis dieses Bibelbuches. So, und jetzt gehen wir in die Einzelheiten. Das ist noch einmal hier jetzt Israel, Kanaan. Und wir finden da auch die einzelnen Länder, Stämme, die dort in Kanaan zu Hause waren. Eine grobe Einteilung, damit wir ungefähr wissen, wo wir sind. Hier ist jetzt Jericho. Und hier auf der anderen Seite ist jetzt das Volk Israel angekommen. Sie neben hochgezogen, rechts vom Toten Meer hoch und kommt jetzt hier oben an diesem Punkt. Und jetzt setzt Josua 1 ein. Jetzt sind wir in Josua 1 und wir können wieder so mitlesen. Josua 1, Einzelheiten. Die Verse 1 bis 9 überschrieben: Gott ermutigt Josua. Wir hatten schon gesehen, dass Mose den Josua ermutigt, als seinem Nachfolger ihm Mut zuspricht. Und jetzt macht es Gott selbst. Großartig, oder? Dass Gott uns Mut zusprechen möchte. Ich denke, gerade so am Anfang eines Jahres, wir haben ja jetzt Mitte Januar, noch viele Monate vor uns, wenn der Herr uns noch hier lässt, und man so in die Zukunft denkt und so das Weltgeschehen so um sich herum hat, dann könnte man doch mutlos werden. Hat doch alles keinen Zweck mehr, geht alles den Bach runter, wird immer schlechter. Wird's auch. Und dann brauchen wir eine mutmachende Botschaft. Und dazu ist Josua 1 so richtig angetan. Dass wir eine mutmachende Botschaft haben. Ich meine manchmal so Neujahrsansprachen, die müssen alle Josua 1 haben. Muss nicht sein, ja, aber für mich ist das eine ganz wichtige Botschaft. auch wenn man vor neuen Herausforderungen steht, für uns vielleicht mal ganz persönlich im Berufsleben, ja? Da gibt es eine neue Arbeitsstelle. Oder eine Ehe wird gegründet. Oder ein Kind kommt. Also immer was Neues kommt auf uns herzu. Da braucht man eine mutmachende Botschaft. Wir haben doch alle ein bisschen Angst. Jeder von uns, gut, es gibt manche, die haben keine Angst. Also ich gehe mal davon aus, wir haben alle Angst, ja? Wenn uns was Neues kommt, dann haben wir in der Regel ein bisschen Angst. Wie soll das werden? Und ja, dann brauchen wir eine mutmachende Botschaft. Und diese mutmachende Botschaft, die gibt Gott dem Josua. Großartig. Gott kennt den Josua. Wir hatten darüber nachgedacht, dass er so eine lange Zeit gelernt hat, um jetzt Führer dieses Volkes zu werden. Und dann diese Botschaft. Jetzt habe ich noch einen tollen Satz hier, damit schließe ich auch nachher, glaube ich. Gott beerdigt seine Arbeiter, aber nicht sein Werk. Als ich diesen Satz las, hat mich sehr angesprochen. Denke ich, den muss ich gleich hier oben reinbringen, in die PowerPoint. Der Mose ist gestorben, der alte Kämpfer ist nicht mehr. Aber Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Die Arbeiter sterben, aber Gottes Werk nicht. Wir dürfen nicht denken, weil ein Arbeiter jetzt nicht mehr da ist, jetzt geht es nicht mehr weiter. Dann vertrauen wir ja auf den Arbeiter, nicht auf den, der die Arbeiter eingesetzt hat, auf Gott. Schöner Satz, können wir es behalten. Gott beerdigt seine Arbeiter, aber nicht sein Werk. Das gilt auch heute noch. Gott hat auch heute noch ein Werk. Auch wenn vielleicht wir denken, in früheren Jahrhunderten gab es solche hervorragenden Christen, Persönlichkeiten, ja, Luther, und wir haben nächstes Jahr Luther, ja, ja, denkt man doch an diesen Mann zurück. Aber er ist nicht mehr. Aber sein Werk, Gottes Werk, ist immer noch da. Auch heute, 500 Jahre später als Luther. Gott verheißt ihnen das Land. In Vers 3, Josua 1, Vers 3, sagt die Bibel: Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Vers 6, du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen, ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Wir kennen auch bei uns einen Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Nehmen wir ein Beispiel. Ich habe ein Auto und gebe das jetzt meinem Freund. Der fährt damit in Urlaub. Das Eigentum an diesem Auto habe ich, es gehört mir. Aber besitzen tue ich jetzt nicht. Mein Freund fährt damit, ja, ich kann nicht darüber verfügen. Und so ist das jetzt auch mit diesen geistlichen Segnungen, an die wir zunächst dachten, in Epheser 1, Vers 3. Ich möchte das nochmal deutlich machen. Die Bibel sagt, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung. Wir sind also Eigentümer dieser geistlichen Segnung, jeder geistlichen Segnung. Eigentümer. Und jetzt wollen wir auch Besitzer davon werden. Wir wollen sie uns zu eigen machen. Wir wollen darüber nachdenken. Und wenn man dann Danke dafür sagt, dann hat man es besessen, dann besitzt man es für uns heute. Ja? Wenn ich mal Danke sage dafür, dass ich ein Kind Gottes geworden bin, darüber nachdenke, dass der große Gott mich zu seinem Kind gemacht hat und dafür Danke sage, dann habe ich das kapiert und besitze es. So geht es mit geistlichen Segnungen. Gott möchte, dass wir sie nicht nur haben, so als Eigentum, sondern wirklich besitzen in unseren Herzen, uns daran erfreuen. Am Besitz erfreut man sich. Man denkt darüber, sieht es jeden Tag und erfreut sich daran. So dürfen wir uns an geistlichen Segnungen erfreuen. Wir müssen darüber nachdenken, was wir alles durch den Herrn Jesus bekommen haben. Und es sind Geschenke. Es sind Geschenke. Ich möchte meinen, wie so zu Weihnachten. Wir packen das Geschenk aus, ja? Und gucken uns das richtig an. Kinder sind da ein tolles Beispiel. Wenn Kinder was geschenkt bekommen mit dem Papier, das Papier ist denen egal, ja? Ich habe zwei Enkelkinder, wenn man denen was schenkt, die robben das kaputt, mache ich auch so. Ich will den Inhalt sehen, der ist doch wichtig. Und genauso ist es das mit dem, was Gott uns schenkt, was wir in dem Herrn Jesus bekommen haben. Das müssen wir auspacken und uns an dem Inhalt erfreuen. Gott verheißt ihnen das Land Eigentümer, noch nicht Besitztümer. Dann bekommt der Josua eine dreimalige Aufforderung, stark und mutig zu sein. Was heißt das, stark zu sein? Bodybuilding zu machen? Wir lesen dazu mal Epheser 6 noch einmal. Da geht es ja gerade um den Kampf. Epheser 6, Vers 10. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. 2. Korinther 12, Vers 9. Da sagt Paulus, Gott hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne. Vers 10 am Ende, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Komisch, oder? Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist ein seltsamer Satz. Wenn man also nicht auf eigene Kraft baut, sondern auf die Kraft des Herrn, dann ist man wirklich stark. Luther übersetzt, singt in einem Lied einmal, mit eigener Kraft ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, denn Gott selbst hat erkoren. Das ist die Kraft, die wir brauchen. Und in diesem Sinn wollen wir stark sein. Stark sein, weil unser Herr stark ist und in seiner Kraft dürfen wir den Weg gehen. Und dann auch mutig sein. Wir brauchen Mut. Jeder von uns braucht Mut. Im Bekennen des Herrn Jesus brauchen wir Mut. Und die Bibel fordert auf, sei doch mutig. Du hast doch den stärksten Herrn an deiner Seite. Du hast den Sieger an deiner Seite. Sei mutig. Auch in diesem Jahr, sei mutig. Und vertrau auf den Herrn, auf seine Stärke. Gott ermutigt Josua. Es werden dann auch noch Gründe angegeben, für diese Aufforderung mutig zu sein. Das eine ist Gottes Verheißung, das möchte ich jetzt schneller machen, sein Sieg. Er sagt hier, ich habe das doch schon dir alles gegeben. Die Frage ist dann für uns, wir wollen sie immer selbst ein bisschen auffordern, ja? Wir wollen nicht einschlafen. Lebe ich im völligen Vertrauen auf seine Zusagen? Gott verheißt uns heute auch sehr viel. Es gibt doch Zusagen, Matthäus 28, Vers 20, die kennen wir gut. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters oder bis an der Weltende. Ich bin bei euch alle Tage. Das ist eine Zusage Gottes. Und jetzt morgen passiert uns ein bisschen was oder läuft was uns über die Leber? Läuft nicht alles so glatt? Lebe ich dann im Vertrauen auf diese Zusage? Das ist eine Frage. Ich weiß, so hinterm Pult kann man die leicht stellen, ja, wenn man dann betroffen ist, ist das ganz anders, wenn es im Leben so geht. Aber wir wollen uns Mut machen, auf die Verheißungen Gottes zu vertrauen. Herr, du hast das doch zugesagt. Du hast zugesagt, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Du hast zugesagt, ich bin bei dir, selbst im Tal des Todesschattens. Du lässt mich nicht. Du versorgst mich. Das sind Zusagen, da kann man gar nicht Auslegungsprobleme mit haben. Eindeutige Aussagen. Und dann ist die Frage, lebe ich im Vertrauen auf diese Zusagen? Ich darf das auch meinem Herrn sagen, ja? Herr, du hast das zugesagt. Und darauf vertraue ich jetzt. Ich will keine Zweifel mehr haben. Ich will meinen Weg so mit dir gehen. Dürfen wir von Josua lernen. Dann bekommt er Gottes Wort, wird von dem Gesetz gesprochen. Wir haben auch dieses Wort Gottes in Händen als Richtlinie für unser Leben, als Leitplanken für unser Leben. Wir brauchen so Leitplanken, ja? Auf einer Straße, wo es rechts und links runterfällt und hat dann so eine Leitplanke, wo man lang gehen kann, ist eine tolle Sache. Man weiß, wenn ich mich dazwischen bewege, stürze ich nicht ab. Und das macht Gott mit unserem Leben genauso. So hat die Bibel uns auch solche Leitlinien gegeben. Nicht alle Einzelheiten geregelt, ja, das hat sie nicht. Aber Leitlinien gegeben. Und dann dürfen wir so uns dieser Führung des Wortes Gottes anvertrauen. Dazu muss ich natürlich jeden Tag meine Bibel lesen. Und dann das Gelesene ausleben. Und die Frage ist, lese ich, liest du jeden Tag in diesem Buch, das dir Führer sein soll? Es nützt ja nichts, wenn ich eine Bibel zu Hause habe, als Führung für mein Leben und ich schlage die mal sonntags auf, wenn es in die Gemeindestunden geht, in Zusammenkünfte geht und sonst vielleicht nochmal einen Abend irgendwann in die Bibelstunde. Ich möchte mit der Bibel lesen, leben. Ich muss sie lesen. Muss mich dieser Führung aussetzen und dann das Gelesene ausleben. Nicht lesen im Hinblick darauf, jetzt kann ich den anderen mal was sagen, sondern ich lese es im Hinblick auf mein Leben. Ich möchte ja einen Nutzen davon haben. Und dann wird auch Gottes Gegenwart seine bewahrende Kraft verheißen. Das sind Gründe, warum wir heute stark und mutig sein können. Unser Gott ändert sich nicht. Es sind die gleichen Gründe bei Josua wie heute. Das ist unser Gott. Wir merken, wir haben noch Grund, stark und mutig zu sein und nicht den Kopf hängen zu lassen. Auch nicht im Jahr 2016. Dann Josua 1, Verse 10 bis 15. Finden wir es zunächst, dass Josua erst die Vorsteher anspricht und nachher noch den 2,5 Stämme Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse. Das erste, was wir hier finden in Vers 11 ist, dass jeder sich vorbereiten soll und mit Nahrung eindecken soll. Ich lese, geht mitten durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht, bereitet euch Wegzehrung, denn in noch 3 Tagen werdet ihr über diesen Jordan ziehen. Bereitet euch Wegzehrung. Sie mussten also Nahrung sammeln und dann dabei haben, um diesen Kampf zu kämpfen. Und für uns heute ist das ganz klare Aussage, geistliche Unterernährung hindert uns, diesen christlichen Kampf zu kämpfen. Wisst ihr, manchmal meint man, das Schlimmste im Leben eines Christen ist, wenn er geistlich unterernährt ist, denn diese geistliche Unterernährung stellt man in der Regel noch nicht mal sofort fest. Hunger, normal, wenn ich Hunger habe in meinem Bauch, ja, den stellt man fest. Irgendwann knurrt mein Magen und dann bekommt der Nachbar das auch noch mit. Aber wenn ich geistliche Hungersnot habe, das merkt man ja gar nicht. Man lebt so sein Leben dahin, und irgendwann stellt man fest, es kommt eine Prüfung und du weißt gar nichts mehr. Kannst kein Bibelwort zitieren, alles weg. Geistliche Hungersnot. Und Josua sagt, sorgt dafür, dass jeder genug zu essen dabei hat. Wir wollen für uns selbst mal sorgen, dass wir Nahrung haben, geistliche Nahrung, dass wir Bibelworte kennen. Wisst ihr, ich bekomme auch schon mal Zeitschriften über Arbeit in Osteuropa und darüber hinaus noch in Asien, da gibt es Leute, die sind inhaftiert. Christen sind inhaftiert, die haben keine Bibel. Woran erinnern die sich denn? Ja, an Bibelworte, die sie vorher gelesen haben und auswendig gelernt haben. Wenn sie diese Bibelworte nicht auswendig gelernt hätten, würden sie an geistlicher Unterernährung eingehen im Gefängnis. Sie sehnen sich danach, dass sie mal zumindest ein Bibelteil haben, wo sie geistliche Nahrung bekommen. Wir haben das alles da. Wir wollen auch dann Bibelworte auswendig lernen, damit sie mit in den Tag hineingehen. Wir können nicht überall Bibel lesen, das geht gar nicht. Wenn ich im Auto unterwegs bin, kann ich kein Bibel lesen. Ich muss Auto fahren, ja, verständlich. Aber sich an Bibelworte erinnern kann man auch beim Autofahren. Geistliche Unterernährung, da müssen wir für uns selbst sorgen, dass wir die ja nicht zulassen. Das nächste ist, in Vers 12 fortfolgende, da werden 2,5 Stämme von Israel genannt, Ruben, Gad und ein halber Stamm Manasse. Der will, diese drei Stämme möchte ich mal sagen, oder 2,5, die wollen nicht über den Jordan ziehen. Die wollen auf der rechten Seite stehen bleiben hier, ja? Die wollen das Land nicht in Besitz nehmen. Die gehören zum Volk Gottes, aber wollen nicht darüber gehen. Wir haben darüber nachgedacht, was das bedeutet, für geistliche Segnungen anzueignen. Das sind also Christen, die sagen, geistlicher Segen interessiert mich nicht. Ich lebe doch jetzt und heute hier auf dieser Erde. Ich will doch hier mein Leben leben. Ich will vorwärts kommen, will Geld verdienen und gutes Haus und was weiß ich, Urlaub machen, Wellness machen. Ja, tolle Sachen will ich erleben hier auf dieser Erde. Geistliche Segnungen interessieren nicht. Davon sind diese 2,5 Stämme ein Bild. Schade, wenn jemand so als Christ lebt. Ich möchte meinen, umsonst als Christ gelebt. Umsonst gelebt. Das Einzige, was du mitnimmst, ist nachher deine unsterbliche Seele, die gerettet ist, sagt Paulus im Brief an die Korinther auch. Ja, dann wirst du gerettet, so wie das Feuer. Das Einzige, was übrig bleibt, ist deine gerettete Seele, aber mehr nicht. Dein ganzes Leben einfach so dahin gelebt. Ganz einfach platt gesagt, für die Füße. Davon sprechen diese 2,5 Stämme. Wir kommen hier nachher noch einmal darauf zu sprechen. Und dann erinnert er an die Worte Moses. Ich habe das jetzt aufgeführt, der Zeit wegen schlagen wir das jetzt nicht auf. Aufrufe Josuas. Dann kommt die Antwort der Vorsteher in Josua 1, Vers 16 bis 18, sie antworten jetzt, sie sprechen zu Josua und versprechen sich ihm unterzuordnen, Gehorsam und Hingabe zu zeigen. Das ist die Antwort hier. Seht ihr, wenn Gott jetzt uns auffordert, wir können das mal auf unser Leben übertragen, dann erwartet er von uns da auch eine Antwort. Erwarte ich bei meinen Kindern doch auch. Ja? Wenn ich ihnen irgendwas sage, dann möchte ich gerne, dass sie mir eine Antwort geben. Nicht einfach so da still hinsetzen und zu tun, als hätten sie nichts verstanden, nichts gehört. Ich erwarte eine Antwort. Und Gott erwartet auch eine Antwort. Und Josua erwartet hier auch eine Antwort. Und dann geben sie die Antwort und versprechen sich, ihm unterzuordnen. Ich habe das mit zwei Schlagworten einfach mal zusammengefasst, Gehorsam und Hingabe zu zeigen. Das können wir auf unser Leben in Verbindung zu dem Herrn Jesus gut übertragen, ja? Herr, ich möchte dir auch gehorchen. Herr, ich möchte hingegeben für dich leben. Da ist eine Entscheidung von uns gefragt. Diese Entscheidung nimmt uns keiner ab. Die muss jeder für sich selbst treffen. Jeder für sein Leben. Und wie schön, wenn man das so tut, wie diese Vorsteher. Das ist die Frage jetzt hier, ja, die wir mitnehmen wollen. Mal ganz persönlich. Wie antworte ich auf den Ruf des Herrn? Kapitel 2, Vers 1 werden jetzt zwei Kundschafter ausgesandt, die das Land und Jericho, die erste Stadt des Landes, auskundschaften sollen. Wir können uns sicher vorstellen, wie dann im Josua zumute war. Er war doch selbst 40 Jahre vorher auch Kundschafter. Hat auch das Land ausgekundet. Und jetzt schickt er selbst zwei Leute los, die das Land auskundschaften. Wir fragen uns, warum denn? Warum schickt ihr dann diese Leute noch einmal los? Ich habe mir die Frage auch gestellt, ist das Unglaube oder wie ist das? Ich meine, das sei nicht Unglaube, sondern Weisheit. In Sprüche 20 gibt es einen Vers, der uns da vielleicht weiterhilft bei dieser Frage. Sprüche 20, Vers 18, sagt die Bibel: Pläne kommen durch Beratung zustande und mit weiser Überlegung führe Krieg. Weise Überlegung. Das war so eine weise Überlegung. Ich schicke erstmal die Kundschafter los, damit ich weiß, was da oben los ist in Jericho. Damit die mir eine Antwort geben können. Und jetzt ist interessant, in Jakobus 2, wir können den Vers hier auch aufschlagen, Jakobus 2, Vers 15 ist jetzt hier falsch. Vers 25, da habe ich einen Schreibfehler drin, das muss 25 heißen. Jakobus 2, Vers 25. Ist aber ebenso nicht auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm? Auf der einen Seite werden sie also Kundschafter genannt und auf der anderen Seite Boten. Kundschafter in Verbindung mit Jericho, habe ich hier mal geschrieben. Sie haben die Stadt ausgekundschaftet, aber in Beziehung zur Rahab waren sie als Boten Gottes gekommen. Das ist ja interessant. Sie kommen nach Jericho. Und sie gehen dort in das Haus dieser Rahab. Warum gerade dieses Haus? Da gab es doch viele Häuser, war doch eine große Stadt, Jericho. Und sie gehen gerade in dieses Haus, wo diese Frau wohnt. Da merken wir, dass Gott doch einen Plan hatte damit. Großartig, oder? Dass Gott die beiden Kundschafter als Boten benutzt für die Rahab. Denn die Rahab, die hat auf Gott schon vertraut. Gott hat das gesehen, da ist eine Frau in dieser Stadt. Die rechnet mit mir. Egal, was sie für eine Vergangenheit hat, sie war eine Hure. Ich weiß, dass es Übersetzungen gibt, die sprechen davon, von einer Wirtin, ja? Kann man auch übersetzen, das Wort im Alten Testament. Aber im Neuen Testament, in Jakobus 2, Vers 25, steht ausdrücklich Hure. Da kann man nicht übersetzen mit Wirtin. Das heißt Hure. Die Vergangenheit spielt bei Gott keine Rolle, merken wir auch. Da war eine Frau, die völlig auf Gott vertraute. Und gerade dort schickt Gott sie hin. Ich finde das einfach genial. Wie Gott das führt. Dass Gott einen Plan hat. Die beiden wussten das überhaupt nicht. Die hatten nicht vorher gesagt bekommen, ihr sollt in die Talstraße 14 gehen. Da wohnt diese Frau. Sie gehen einfach im Glauben, im Gehorsam und kommen genau dahin. Das ist unser Gott. So möchte der dich und mich aufführen, ja? So gebrauchen. Wir wissen das manchmal überhaupt nicht, warum wir da hingehen sollen. Aber Gott hat einen Plan. In Vers 9, Josua 2, Vers 9, sagt diese Frau: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Sie glaubte also schon, dass der Herr Israel Land gegeben hat. Diesen Glauben hat Gott gesehen. Wusste vielleicht sonst noch niemand von, aber Gott. Sie schließt aus den Siegen der Israeliten, dass der Herr der wahre Gott sein muss. Verse 8 bis 11. Die hatten davon gehört, dass Gott durch Mose großartige Siege errungen hat. Und sie sagt: Das ist der wahre Gott. Der einzige Gott. Und dieser Glaube zeigt sich. Wir lesen zunächst in Hebräer 11, Vers 3, 31, Entschuldigung, Vers 31. Durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungläubigen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Glaube wird aktiv. Die Verbindung sehen wir ja hier. Durch Glauben, da sie die Kundschafter aufgenommen hat. Also ihr Glauben war nicht nur etwas, was sie im Herzen hatte, sondern ihr Glauben zeigte sich nach außen, indem sie die Kundschafter aufnahm. Das war der Beweis ihres Glaubens. Und jetzt kommen wir natürlich zu einer Frage, automatisch dann auch für unser Leben. Zeigst du auch deinen Glauben aus deinen Werken? Wir lesen nochmal Jakobus 2, hatten wir ja eben schon mal in Vers 25, jetzt lese ich nochmal Vers 18 dazu. Aber es wird jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Vers 25 noch einmal, ist aber ebenso nicht auch Rahab die Hure aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Wie wird man durch Werke gerechtfertigt? Wir haben doch durch Luther gelernt, dass man nicht aus Werken gerechtfertigt wird, sondern aus Glauben allein. Seht ihr, im Römerbrief wird die Frage behandelt, wie ich gerecht von Gott gesprochen werden kann. Wie Gott mich rechtfertigen kann. Und da ist die Grundlage mein Glaube, mein Vertrauen auf Gott, auf das Werk des Herrn Jesus Christus. Das ist Rechtfertigung aus Glauben. Klar? Um Christ zu werden, kann ich nichts tun, ich muss glauben. Ihr seid aus Glauben, sagt Epheser 2, nicht aus Werken gerechtfertigt worden. Aber jetzt geht es. Jakobus 2, Vers 18, zeige mir deinen Glauben. Wie kann denn mein Nachbar meinen Glauben sehen? Kann er in mein Herz gucken? Natürlich nicht. Er kann meinen Glauben nur sehen, indem ich meinen Glauben auslebe. Indem ich die Werke tue, die Gott von mir getan haben möchte. Das ist ausgelebter Glaube. Und diesen Glauben hat Rahab gezeigt, indem sie die Boten, wie Jakobus 2, Vers 25 sagt, aufnahm. Und die Frage ist wirklich für unser Leben: Zeigst du deinen Glauben aus deinen Werken? Können andere sagen, das ist ein Gläubiger? Nicht, weil er jetzt irgendwo Zusammenkünfte von Christen besucht, sondern weil er sich so verhält, weil er diese Werke tut, Werke des Glaubens. Das ist die Frage, die wollen wir uns wirklich ernsthaft stellen. Sehen das andere meinen Glauben aus meinen Werken? Dann, die Rahab ist schon ein tolles Vorbild. Die Rahab, die denkt dann an ihre Familie. In Vers 12 und 13 denkt sie an das Haus ihres Vaters, Vater und Mutter, Brüder und Schwestern, alle Angehörigen. Sie denkt also nicht nur an die eigene Errettung, sondern sie denkt an andere darüber hinaus noch. Da ist sie auch ein großartiges Vorbild und wir wollen uns wieder eine Frage stellen. Bist du auch um die Rettung anderer bemüht? Die Rahab war nicht damit zufrieden, dass sie alleine gerettet war. Sie wollte, dass die ganze Familie gerettet wird. Und ich möchte das mal allgemein sagen, dass wir insgesamt uns bemühen müssen, Interesse haben an der Rettung von verlorenen Menschen. Das können wir von der Rahab lernen. Nicht nur egoistisch, ich bin gerettet, reicht mir. Nein, andere sollen auch gerettet werden. Dafür war Rahab besorgt. Ihr Glaube zeigt sich also in ihren Werken und dann war sie auch besorgt um die Rettung anderer. Wirklich ein Vorbild für unser Verhalten. Wenn wir über das Verhalten der Rahab nachdenken, dass sie die Kundschafter da aufnimmt dann würden wir sagen, ist doch Verrat an den Landsleuten. Oder? Hat sie doch verraten natürlich, ihre eigenen Leute. Aber wisst ihr, jeder, der sich zu dem Herrn Jesus bekehrt, ist solch ein Verräter an der Welt geworden, hat sich abgewandt von der Welt. Und dafür ist die Rahab auch ein Bild. Wir machen nicht mehr mit der Welt mit. Wir haben das mal getan, jetzt nicht mehr. Somit werden wir in Klammern jetzt oder in Anführungsstriche Verräter an der Welt wie Rahab damals. Ein Punkt noch, die Rahab hat gelogen, ja. Gibt es gar keine Zweifel, die hat gelogen. Wie sieht es denn damit aus? Nun, Lüge ist immer böse. Da braucht man nicht rumzudeuteln. Gott sagt das. Wir lesen dazu ein Wort nochmal aus Sprüche. Es gibt ganz, ganz viele Bibelstellen, die über Lüge sprechen. Aber Sprüche 12, Vers 22 ist allgemeingültig auch. Die Lippen der Lüge sind dem Herrn ein Gräuel. Also da gibt es gar kein Vertun. Und ich will dass die Lügen der Rahab auch nicht gutheißen. Ich will nur vielleicht sagen, wir wollen nicht den Stein auf Rahab werfen. Es stand für sie Tod im Hintergrund, ja? Wenn sie gesagt hätte, ich habe die Kundschafter ja aufgenommen, dann wären erstens die Kundschafter dran gewesen und sie auch. Also wir wollen da schon sehr vorsichtig sein, auch vielleicht über Leute zu urteilen, die im Dritten Reich Juden versteckt haben und dann gesagt haben, wir haben sie nicht hier. Da wollen wir ganz schön vorsichtig sein mit diesem Urteil. Wir können das heute leicht sagen, ja, wenn wir nicht in solcher Situation stehen. Das vielleicht als eine Sache, aber die Bibel sagt auch nicht, dass Gott sagt, Rahab, gut, dass du gelogen hast. Die Bibel sagt, durch Glauben ist die Rahab nicht vernichtet worden. Gott billigt nicht ihre Lüge, aber er lobt ihren Glauben. Er berichtet einfach im Josua 1, dass sie gelogen hat. Mehr steht dazu nicht. Als letztes hier noch zu der Rahab. Dann machen wir noch zwei Dinge, machen wir noch 5 Minuten. Rahab wird später sogar die Mutter von Boas. Boas kennen wir aus dem Buch Ruth. Und kommt in das Geschlechtsregister des Herrn Jesus. Das ist auch genial, oder? So eine Frau mit so einer Vergangenheit als Prostituierte gearbeitet. Seht ihr, im Neuen Testament, im Korintherbrief, da wird eine ganze Laste einmal aufgelistet, was so alles für Unmoral und sowas da ist. Da schreibt Paulus, von denen einige von euch gewesen sind. Gott radiert die ganze alte, schlechte Vergangenheit aus, wenn man umkehrt zu ihm und glaubt an den Herrn Jesus Christus. Ist das ganze alte Leben vorbei? Für so eine Frau, die kam in das Geschlechtsregister, weil sie glaubte. Da kann also heute niemand sagen, ich bin zu schlecht, ja? Gott nimmt jeden noch auf. Gott öffnet die Tür für jeden, der kommt, für jeden, der glaubt, der Buße tut, umkehrt zu ihm. Das können wir auch hier von der Rahab gerne lernen. Dann, die Kundschafter entkommen dann, sie waren bei der Rahab gewesen, sie lässt sie aus einem Fenster hinab und die Kundschafter fliehen. Und als Zeichen bindet die Rahab eine Karmesin-Schnur ins Fenster, das sollte das Zeichen sein, in diesem Haus versammeln sich alle, die nicht in das Gericht dann kommen. Wenn das Volk Israel jetzt einströmt in Jericho, bleibt dieses Haus bestehen. Nein, die Leute dieses Hauses zumindest. Und dazu war diese Karmesin-Schnur gedacht. Karmesin ist eine rote Schnur, ja? Ist rot. Wovon ist das ein Bild? Das erinnert mich an das Blut des Passahlammes. Wir hatten das schon mal ganz am Anfang drüber nachgedacht, dass der Josua das erlebt hat, als ältester Sohn. In 2. Mose 12. Und wieder finden wir den Hinweis, hinter dem Blut ist völlige Sicherheit. Seht ihr, es gibt Christen, die haben keine Heilssicherheit. Ich sage immer, ich könnte doch nochmal verloren gehen. Aber wenn du doch hinter dem Blut stehst, bist du gerettet. Da brauchst du keine Zweifel mehr zu haben. Die Rahab wusste, wenn das sie hat das sofort, diese Schnur außen hingehängt. Sofort. Die Kundschafter sind von und sofort hingehängt. Sie wusste, jetzt, da bin ich in Sicherheit. Glückliche Leute, oder? Die wissen, ich bin gerettet. Ich kann nicht mehr verloren gehen. Johannes 10 sagt das uns. Niemand, sagt der Jesus Christus, kann sie aus meiner Hand rauben. Niemand. Wir sind gerettet. Für Zeit und Ewigkeit. Macht es auch gerne deutlich mit Kindern. Wenn man Kinder hat, sie bleiben immer Kinder. Egal, was die Kinder machen, oder? Sie bleiben meine Kinder. Und genauso sind wir noch Kinder Gottes geworden. Und bleiben Kinder Gottes. Egal, was wir tun. Das ist kein Freifahrtschein zum Sündigen. Aber das gibt Sicherheit, dass wir nicht mehr verloren gehen. Das hat diese Rahab auch erlebt. Und dann versprechen die Kundschafter ihr etwas, was auch interessant ist. Sie sagen, du wirst nicht umkommen. Warum können sie das sagen? Haben sie Rücksprache mit Mose gehalten oder was? Per E-Mail oder Telefon, mit Handy oder sowas? Gab es ja alles nicht. Nein, sie hatten völlig auf Gottes Macht vertraut und sagten, Gott, hier ist eine Frau, die vertraut dir und die lässt du nicht umkommen. Die lässt du nicht umkommen. Deswegen konnten sie dieser Rahab diese Zusicherung geben, weil sie selbst auf Gott vertraut hatten.